hoch und guck mal, wer wieder da ist. Der Maxe und wir sind in Ausgabe 52. Wir reden heute über Black Widow, über Luca, über Ratchet & Clank und Alex the Kid. Cool. Na, und damit herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von The Man Cave, Ausgabe 52, und wir sind nur 2 Wochen zu spät. Das liegt aber daran, dass ich mir gedacht habe, ach, Sommerpause wäre auch mal was Tolles. Man sollte seine Sommerpause vielleicht mit seiner Zuhörerschaft kommunizieren. Aber hallo liebe HörerInnen, da bin ich wieder, Max ist wieder da mit der Man Cave und ja, wir schauen mal, was heute so alles Tolles passiert. Ihr habt es eben schon gehört, heute habe ich 2 Filme mitgebracht, 2 Spiele mitgebracht und auch so noch ein Thema mitgebracht. Und zwar reden wir heute über Luca, der vor einigen Tagen erschienen ist auf Disney Plus, der neueste Pixar-Film, und Black Widow, der diese Woche im Kino erscheinen wird, aber auch auf Disney Plus. Der neueste Marvel-Film, beziehungsweise eigentlich so neu ist der gar nicht mehr, der sollte eigentlich schon von einem Jahr kommen, aber naja, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Corona und so, ne? Auch wilde Zeit. Das war alles, dann kommt noch, reden wir noch über Spiele, und zwar Ratchet & Clank, Rift Apart ist erschienen für die PlayStation 5, Riesending gewesen, Riesenevent, ist alles jetzt auch in den letzten paar Wochen passiert, und es gibt auch noch ein kleines Spiel, was ich mitgebracht habe, nämlich Alex the Kid DX Deluxe, ein Remake eines Klassikers, in Anführungsstrichen, über den ich eine sehr nicht polarisierende Meinung habe, weil ich glaube, nichts polarisiert an Alex the Kid, aber die schon sehr eindeutig ist. Bevor wir aber darüber reden, gebe ich euch ein ganz kurzes Update zu meinem Laden, denn ich eröffne ja dieses Jahr ein Geschäft. In wenigen Wochen ist es schon soweit. Ich eröffne Nerdy Turdy World. Das ist der Store zu meinem Online-Shop Nerdy Turdy Gang. Den kennt ihr vielleicht aus dem Internet. Das ist auch eine gute, das ist gut wie Troy McClure. Der Nerdy Turdy Gang, sie kennen mich vielleicht aus diversen Orten wie dem Internet oder ihrem Handy. Genau, Nerdy Turdy Gang ist schon seit 10 Jahren mein Online-Store. Ich habe darüber auch eine sehr ausgiebige Folge gemacht. Letzten Herbst, 10 Jahre NTG, erzähle ich nochmal die ganze Geschichte, wie es anfing, wo es aufgehört hat. Dann natürlich auch der Store als solches, darüber habe ich auch schon geredet vor einigen Ausgaben und euch erzählt, was euch da so ungefähr erwartet und warum und wieso. Und für die es nicht mitbekommen haben, nochmal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Auf der Suche nach einem neuen Lager hat sich ein neuer Laden ergeben, beziehungsweise nicht ein neuer, sondern der erste Laden für NTG, weil man gesagt hat, naja, die Miete ist hier so günstig und selbst wenn wir den Laden nur als Lager nutzen und gar nicht so viel mit den Leuten interagieren als Shop, dann ist es ja immer noch cool. So, und das war dann die große prinzipielle Idee, dass wir gesagt haben, wir machen sozusagen noch on top einen Store, der nicht unbedingt zwingend notwendig ist für NTG, also wir brauchen den jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, aber deswegen ist es vielleicht auch so entspannt, weil man dann weiß, ja, es ist irgendwie cool und es ist doch irgendwie toll, einen Anlaufpunkt zu haben für Leute. Und ich glaube, die Idee war am Anfang sehr unschuldig und auch fast nicht, also ich will nicht sagen, nicht richtig durchdacht, weil durchdacht war sie, aber es war so fast schon ihre Situation unterschätzt im Sinne von, also nur in der positiven Weise unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, naja, wen wird das denn groß interessieren, auf wen's Dorf machen? Inzwischen weiß ich, dank des Internets und dank der Leute, die draufschauen und dank der Leute, die das alles beobachten, dass es ein ziemliches Ding geworden ist für viele Leute aus der Community und natürlich auch für das Dorf dann doch. Ja, weil natürlich im Dorf, Rottgau ist jetzt keine große Stadt, ist doch schon eher was man als kleines Dorf, als Vorort verbuchen kann, aber mit viel Charme. Ich bin da groß geworden, ich mag die Stadt sehr, es ist tatsächlich meine Heimat, Rottgau-Jügesheim, nicht weit von meinem Elternhaus quasi, wo jetzt dieser Laden steht. In dem Laden war früher eine Babystube drin, da hat meine Oma mir damals den ersten Kinderwagen gekauft. Also wir haben sogar auf so eine ganz komische, krude Art und Weise eine Historie zusammen, der Laden und ich. Und ich weiß auch, dass ich einmal in dem Laden war, da hat meine Mutter für meine Schwester was kaufen wollen, weil dann natürlich, ich habe ja eine Schwester, die 8 Jahre jünger ist als ich. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade Star Wars mir ausgeliehen aus der Videothek für ein Super Nintendo. Ich hatte das in meiner Hand und war super aufgeregt, weil ich das die ganze Zeit zocken wollte. Meine Mutter stand ewig in diesem Laden. Ich war super sauer und habe mir dann die ganze Zeit in diesem Laden die Anleitung durchgelesen. Also Star Wars auf dem Super Nintendo und ich haben auch in diesem kleinen Örtchen eine Historie. Aber genau, auf jeden Fall tut sich jetzt doch sehr viel, was so, sag ich mal, die Response der Leute angeht. Da tut sich sehr, 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 sehr viel. Und das ist natürlich sehr schön zu sehen und zu hören. Und natürlich auch im Dorf, ja, ist doch viel los und dadurch, dass es ja auf dem Schulweg liegt und dadurch, dass ja auch nebendran Kino ist und sowas, hat man natürlich nicht den schlechtesten Ort gesucht und das wirkt ein bisschen manchmal wie Fügung. Wir haben unfassbar viel in dem Laden renoviert, also wir haben von den Fensterrahmen streichen lassen, weil die uns nicht gefallen haben farblich, über die Türgriffe, die ausgetauscht werden müssen, was ein viel größerer Akt ist, als man es vielleicht erwartet, weil das alte Türgriffe sind aus den 90ern und die werden so nicht mehr hergestellt, was die Größen und Formate und Formen angeht und dann gibt's nicht mehr diese Einheit, die man früher hatte und dann müsste das anders und da, hier und da und es ist ein wahnsinniger Stress mit diesen komischen Türgriffen. All das natürlich spielt da mit rein. Neue Lampen geholt, wie gesagt, alles gestrichen, neuer Boden verlegt, Möbel sind schon jetzt die ersten drin und so. Also es tut sich wahnsinnig viel. Ihr könnt das auch auf meinem Instagram-Kanal sehen. Instagram.com/Rockstar oder @Rockstar, R-O-C-K-S-D-R-H, werdet ihr auch, kommt ihr auch über die Man Cave rüber, hin dran, wie auch immer. Ja, und das ist alles sehr wild gerade. Also es ist alles gerade sehr, 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 sehr wild. Das ist auch sehr, sehr schön, aber es ist halt auch sehr viel. Und ja, der Umzug ist jetzt geschafft. Wir hatten noch einen Sale. Ersten Sale, wo die Leute vorbeikommen konnten mit Termin. Dann hatten wir einen Sale, bei dem wir nochmal sozusagen das Lager per Internet leerräumen haben lassen. Keine Ahnung, Genitiv, Dativ, Objektiv. Geil, einfach auch. Grammatik ist mir auch nicht so, ne? Ist auch nicht so wichtig. Ganz ehrlich, bei der, also manchmal guckt man sonst Internet, guckt sich an, was gerade so geschaut wird und wer sich da so streitet und wer da so was macht, dann denkt man so, was gebe ich mir nicht überhaupt Mühe mit dem Reden? Also Quatsch. Deswegen, sorry, ich bin manchmal da nicht so bewandert. Aber auf jeden Fall kommt mal rum, Leute. Es wird großartig. Ich freue mich sehr auf den Store. Wir haben jetzt den Umzug hinter uns gebracht. Da war ich, ne? Genau, ich war da. Der Umzug ist hinter uns. Es war anstrengend, aber es war sehr schön. Wir hatten sehr viele HelferInnen aus der Community, aber auch natürlich aus dem Freundeskreis. Der Luki war da, von die gelben Leute. Natürlich war Andi da, mein Geschäftspartner. Meine Mama war auch mitbeteiligt. Jessie war beteiligt. Und noch ein paar Leute aus der Community wie Flu, Anne, Jochen und so weiter und so fort. Nochmal vielen Dank. Und das hat den Umzug tatsächlich, obwohl das sehr viel war, sehr angenehm gemacht. Also der Umzug war gar nicht so großer Stress, sondern er war irgendwie sehr machbar und das Wetter hat auch mitgespielt, obwohl es an dem einen Tag noch wahnsinnig doll geregnet hat. Und ja, aber es hat dann irgendwie alles immer sich so in Wohlgefallen oder in den letzten Minuten, bevor man dann gerade anfangen wollte auszuräumen, hat sich dann das Wetter auf einmal gedacht, ja komm, den Gefallen tue ich euch. Und dann war es irgendwie hell und die Zeichen waren gut und alle waren auch irgendwie freundlich. Und jetzt muss man noch ein paar Sachen machen, so, ne, jetzt muss noch ein bisschen, jetzt geht's noch an ein paar unschöne Dinge dran, aber ich bin sehr guter Dinge, ich habe sehr viel Bock und freue mich sehr, sehr doll, dass wir das jetzt machen. Und ich bin aufgeregt, ja, ich kann nichts anderes sagen, also ich bin aufgeregt, man will ja alles richtig machen, man wird ja alles schön machen, schauen doch sehr viele Augen drauf und auch Leute natürlich, die sagen, so, bin ich mal gespannt, was der da macht und das ist schon spannend, ja, viel, viel, viel Spannung da in mir drin und wenig Privatleben tatsächlich aktuell, sehr, sehr wenig Spaß an anderen Dingen, aber das gehört dazu. Und wenn dann in ein paar Wochen, wenn wir hoffentlich Mitte August ist angepeilt, die Tore öffnen in der Hochstädter Straße 1 in Rottgau-Jügesheim in der Nähe des Kronelicht-Kinos, dann freue ich mich, wenn ich euch alle sehen darf und wenn wir uns endlich mal alle, ja, selber in den Backen kneifen dürfen, Freunde. Es wird wunderbar. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und mal gucken, wie wir das alles so organisieren in den nächsten Tagen und Wochen. Aber haltet euch einfach auf dem Laufenden, wenn ihr mir folgt oder Nerdy Turdy Gang folgt auf Instagram. Da heißt der Kanal auch Nerdy Turdy World und da werdet ihr ständig Updates kriegen. Das Lager ist schon eingeräumt, der Versand geht jetzt los, wieder diese Woche auch. Startet jetzt, wenn ihr das hier hört, starten wir schon. Haben jetzt auch wieder Aushilfen. So, das heißt wieder, wir haben jetzt endlich Aushilfen. Die werden jetzt diese Woche eingelernt und ja, es wird jetzt sehr, 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 sehr spannend. Mal gucken, was die nächsten Wochen so passiert. Vielleicht werde ich euch den einen oder anderen auch mal davon vorstellen. Ja, also das nur mal als Update. Boden drin, gestrichen, Möbel größtenteils. Warten jetzt noch 2-3 andere Sachen. Ich habe schon angefangen, Ware speziell nur für den Laden einzukaufen, Dinge, die wir nur über den Laden beziehen und so weiter und so fort. Es wird spannend, es wird gut, ich habe Lust, ich freue mich sehr. Okay, das ist soweit das von meiner Seite aus. Und damit soll es auch an dieser Stelle abgehakt sein. Ich würde sagen, heute wird wahrscheinlich gar nicht so eine riesige Ausgabe, weil nicht so viel passiert. Das ist ein bisschen Sommerloch gerade, auch wenn es jetzt natürlich wieder losgeht mit Kino. Und ich werde diese Woche in der Pressevorführung einen Film sehen, auf den ich mich sehr, 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 sehr doll freue. Das ist Space Jam 2. Ich freue mich auch auf The Suicide Squad, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich glaube, gerade weil der letzte nicht so dolle war, und mit nicht so dolle meine ich wahnsinnig schrecklich, gerade weil er so schlimm war, denke ich mir, naja, ich glaube, dass das, was James Gunn da jetzt machen wird, das wird die Wiedergutmachung für alles. Und bin sehr, sehr zuversichtlich nach den Trailern, die ich sehen durfte. Hab richtig, richtig Bock. Und Space Jam 2, der ja so ein bisschen wirkt wie Space Jam, trifft auf Ready Player One. Auch auf den habe ich richtig, richtig Bock und bin sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, die Stimmung ist generell sehr positiv, zumindest in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung und in meinem Umfeld. Sind doch alle schon ziemlich gespannt, wie Space Jam 2 werden wird. Und ich habe richtig Bock, Leute. Ich habe richtig Bock auf Bugs Bunny, Lola Bunny, LeBron James und so weiter und so fort. Und die dann alle zu sehen. Die Funkos kommen jetzt auch nach und nach, sind auch super sweet geworden. Also, das macht alles schon Bock und das macht schon alles Sinn. Und deswegen freue ich mich drauf. Gut, Kino ist jetzt wieder auf, ja. Ich habe ja in der letzten Ausgabe vor 4 Wochen euch als Tipp gegeben, Godzilla vs. Kong. Der läuft jetzt gerade auch tatsächlich, jetzt wo die Kinos wieder aufhaben, läuft der. Es läuft auch Monster Hunter, da habe ich aber keine Meinung zu, weil ich kein Monster Hunter-Fan bin. Und weil Videospielverfilmungen immer Videospielverfilmungen sind auch ein bisschen, aber Monster Hunter läuft. Es läuft Nobody, der Film mit Bob Odenkirk, den wir kennen als Saul Goodman. Aus Breaking Bad oder Better Call Saul, der sehr, sehr gut zu sein scheint, der von dem John Wick Regisseur ist und der wirklich crazy zu sein scheint, den würde ich auch noch ganz gerne sehen. Und noch ein paar andere Sachen laufen. Ich glaube, Catweasel läuft noch mit Otto und keine Ahnung. Naja, und auf jeden Fall nächste Woche kommt dann auch ein Film ins Kino, auf den wir schon so ein bisschen warten und das ist Black Widow tatsächlich. Denn Black Widow ist so der Film oder einer der Filme, neben James Bond zum Beispiel und noch 2, 3 andere, die sehr unter Corona gelitten haben. Also natürlich hat die ganze Filmindustrie unter Corona gelitten, aber gerade dieser Marvel-Film, der ja eigentlich schon im Mai letzten Jahres erscheinen sollte, wurde immer wieder nach hinten geschoben. Und man war sich irgendwann gar nicht mehr sicher, kommt der nochmal irgendwann ins Kino oder kommt der dann doch nur noch auf Disney Plus VIP? Die Antwort ist tatsächlich beides. Also er kommt auf Disney Plus VIP diese Woche am 9. Juli. Da kann man sich den für 21,99 angucken zu Hause oder man geht sogar ins Kino. Diese Option hält sich Disney derzeit offen, weil sie natürlich sagen, okay, Kinos haben noch nicht überall geöffnet und die Bedingungen sind auch noch nicht ideal. Das heißt, es können nicht so viele Leute ins Kino, wie zum Beispiel bei den anderen großen Blockbustern, also zum Beispiel als Avengers Endgame oder sowas lief, ne, da war dann natürlich, die Kinos waren an Rand gefüllt, aber das geht ja einfach nicht aufgrund von Corona. Die Kinos können nicht randgefüllt sein. Deswegen versucht man mit VIP sozusagen, was ja mit Mulan eingeführt wurde, was bei Cruella und auch bei Raya galt, das versucht man jetzt auch mit Black Widow und das könnte auch tatsächlich auf VIP mit das Erfolgreichste werden, weil es natürlich ein Marvel-Film ist und dann auch einer, auf den man sehr, sehr lange gewartet hat. Mitspielen tun natürlich Scarlett Johansson als Black Widow, aber auch Rachel Weisz und David Harbour, also Hopper, die spielen ihre Eltern in Anführungsstrichen und Florence Pugh, Florence Pugh, die kennen wir aus Midsommar, die spielt auch mit. Und das ist natürlich ein relativ großes Line-Up, ne? Aber das überrascht natürlich auch nicht, wir reden hier von einem Marvel-Film, Marvel sind wahrscheinlich die größten Blockbuster neben The Fast und The Furious-Film und wenn Marvel sagt, wir brauchen hier mal wieder ein paar geile Leute für unsere Hauptrollen, dann steht halt Hollywood auf der Matte und da sind dann noch Leute dabei, die man schon oft auf der Leinwand gesehen hat, schon viele, viele Jahre, wie Rachel Weisz, aber natürlich auch jüngere Leute, oder nicht jüngere Leute, aber Leute, die erst in der jüngeren Vergangenheit zu großem Ruhm erlangt sind und dazu gehören dann vor allem Florence Pugh und durch Midsommar zum Beispiel oder halt auch David Harbour, der einfach mit Stranger Things natürlich als Hopper alles abgerissen hat. Zur Story ganz grob. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, es wäre mehr ein Origin-Film. Also ich dachte, es geht viel mehr um die Origin-Story von Black Widow. Darum geht's aber nur teilweise. Es geht eigentlich mehr um die Abrechnung mit dem, was die Origin-Story ist. Ich versuche das in wenigen Sätzen ganz grob anzupeilen. Wir sehen am Anfang, wie die vermeintlichen Kinder von Melina und Alexei also David Harbour und Rachel Weisz, Natasha und Jelena, also Scarlett und Florence, wie die beiden als Kids einem Herren übergeben werden, der sagt, so, ihr kommt jetzt in den Red Room und da werdet ihr ausgebildet. Und dort werden sie zu dem gemacht, was sie dann, die zu den Widows halt. Sie sind dann sozusagen eine Black Widow und damit sind sie skrupellose Geheimagentinnen, die einfach alles und jeden töten können. Und später sehen wir dann aber auch, also man sieht dann sehr schnell, dass das halt eine ziemlich schlimme Ausbildung war, dass das ziemlich skrupellos war und dass man sie halt wirklich zu absoluten Kampfmaschinen gemacht hat. So ein bisschen, wie man das schon in vielen Filmen gesehen hat, wo halt Geheimagenten so krass getrimmt werden, dass sie dann irgendwann aufs Maximum hörig sind, aber auch aufs Maximum gefährlich. Und das ist ja Black Widow, beziehungsweise ist ja Natascha Romanoff ohne Zweifel. Das haben wir ja schon in sehr, sehr vielen Marvel-Filmen sehen können. Und nach dem Sokovia-Abkommen, also 2016, glaube ich, setzt der Film dann wieder ein, 2015 oder 16, sagt man dann, wo sie dann auf der Flucht ist, setzt sie sich dann ab und kommt wieder, findet wieder zurück zu ihrer Schwester, zu Jelena, die sie um Hilfe bittet, denn sie ist sozusagen aufgewacht aus ihrer Black Widow-Phase mit einem gewissen Giftgas, also in Anführungsstrichen Giftgas, mit einem Gas, was sozusagen wieder diese, was die Regelmäßigkeit wiederherstellt und was sie sozusagen wieder klar sehen lässt. Und so möchte man endlich dem Red Room auf die Schliche kommen. Man möchte die Widows, die dort oben immer noch ausgebildet werden, retten. Und man möchte das am besten gemeinsam mit der Familie tun. Man holt Red Guardian wieder aus dem Knast und zieht dann in den Kampf gegen den Red Room, um dieses Imperium zu stürzen. Und das ist ein sehr, meiner Meinung nach, sehr überschaubarer Plot, der auch keine großen Überraschungen bereithält. Also das ist schon alles sehr straight zu Ende erzählt und das macht nichts. Ich habe aber tatsächlich gedacht, dass es noch viel mehr um die Kindheit geht. Das sind aber tatsächlich ist das nur ein kleiner Teil des Black Widow-Films. Am Ende des Tages ist Black Widow ein sehr netter, aber auch sehr überschaubarer Marvel-Film, der, gerade wenn ich jetzt, sage ich mal, die neuen Marvel-Serien wie Loki, Captain Falcon, also Captain America und Winter Soldier, wenn ich den so daneben stelle, oder vor allem halt auch WandaVision, was ja für mich wirklich so eine der Serien des Jahres geworden ist, wenn ich die so daneben stelle, dann wirkt das Marvel-Konzept, was wir hier in dem Film sehen, der ja schon vor über einem Jahr im Kino erscheinen sollte, das wirkt schon ein bisschen eingestaubt. Aber das ist nicht schlimm. Also das klingt jetzt kritischer, als ich es meine. Ich hatte nämlich mit dem Film eine wahnsinnig gute Zeit und Marvel macht das, was es immer macht. Im schlimmsten Fall macht Marvel immer noch sehr unterhaltsames Popcorn-Kino. Was vor allem jetzt auch auf der großen Leinwand dann einfach schön ist, sich mal wieder eine schöne Schlägerei oder einen schönen Action-Effekt oder irgendwie eine schöne Verfolgungsjagd anzusehen. Und davon hat natürlich Black Widow allerhand. Die Action-Szenen sind natürlich die großen Stärken des Films. Die Story ist es tatsächlich nicht. Das macht aber auch nichts. Die Story ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um halt einfach die Familie wieder zu vereinen. Um natürlich David Harbour auch so ein bisschen als den trotteligen Red Guardian, der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der so ein bisschen zugelegt hat, der sich dann seinen Anzug zwängt und dann mit den Mädels aber kämpft. Und am Ende des geht's auch trotzdem viel um Herz und um Familie und Zusammenhalt und natürlich auch um starke Frauen. Und dafür ist der Film sehr gut. Ich habe von Black Widow keine Wunder erwartet und er macht daraus auch keine Wunder. Also das darf der Film sich nicht auf die Kappe schreiben. Aber er ist ein sehr unterhaltsamer Blockbuster-Film, der wahrscheinlich sogar noch positiver auffällt, dadurch, dass er jetzt nach der langen Zeit so das Erste ist, was man wieder im Kino sieht. Und ich glaube, dafür war das sehr, sehr wichtig und ist auch ein wichtiges Zeichen. Genauso wie Tenet letztes Jahr, im letzten Sommer gesagt hat, ich bin jetzt der Film, der einzige große Film in der Corona-Zeit. Ich meine, es gab noch 2-3 andere, die sind aber eher untergegangen. Sowas wie New Mutants oder so. Das lag aber auch dann eher vielleicht an der Qualität des Films und weniger an der Promo. Aber so Black Widow ist ein gutes Zeichen fürs Kino. Und deswegen, ich glaube, den sollte man im Kino sehen. Den kann man auch zu Hause gut gucken. Ihr könnt euch den auch natürlich mit Disney VIP angucken, Disney Plus VIP. Aber ich glaube, um so mal wieder ins Kino reinzukommen und auch mal wieder wirklich ins Kino reinzugehen und mal wieder so einen Blockbuster-Tag zu haben, dafür ist das ein wahnsinnig guter Film, weil er nicht unbedingt einen überfordert mit seiner Story und mit seinen Details und mit seiner Verzwicktheit, aber weil er einfach Spaß macht. Und er ist, sag ich mal, von den jüngeren Marvel-Filmen tatsächlich einer der eher überschaubareren, was so den ganzen Drive angeht. Also er ist schon sehr 0815 in manchen Hinsichten. Das klingt jetzt aber alles negativer, als ich es meine, weil ich ja wirklich, wie gesagt, Spaß hatte. Aber es ist halt so, ne, die Marvel-Formel haben wir halt inzwischen auch verstanden. Wir wissen, wie ein Marvel-Film funktioniert. Er funktioniert für mich zum Beispiel sehr ähnlich wie Ant-Man and the Wasp, den wir ja, wann da kam der? 2018, 17, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall der zweite Teil von Ant-Man. Den ersten mochte ich ja sehr, sehr, sehr gern. Der zweite war so ein bisschen, den zweiten mochte ich auch, aber der war so ein bisschen schwächer. Und ich finde, so da irgendwo spielt auch Black Widow. So, es ist ein guter Actionfilm. Es macht allen Spaß zuzuschauen. Es ist natürlich eine sehr schöne Kombination mit Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour oder auch Rachel Weisz. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Kombi. Aber ich sag mal, der Bösewicht, der Red Room, das sind Sachen, die haben wir auch schon mal in anderen Agentenfilmen gesehen. So, ne? Das sind Geschichten, die hat man schon mal gehört. Die gab es schon mal im Film. Und die jetzt quasi auf Marvel-Ebene zu hören, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber es ist trotzdem am Ende des Tages einfach ein sehr netter Agentenfilm, der wahrscheinlich unter der Marvel-Flagge dann noch am stärksten dasteht, weil man sagt, ja, es ist immer noch ein Marvel-Film. Und, ne? Und deswegen von meiner Seite aus schon eine Empfehlung. Ihr werdet nicht durchdrehen und ihr werdet nicht aus dem Kino gehen und sagen so, oh mein Gott, der Film hat mein Leben verändert. Was war das gerade? Aber gerade, um wieder ins Thema Kino reinzukommen, genauso wie Kong vs. Godzilla, es ist halt so dieses, ja, stumpfes Trumpf und jetzt so ein bisschen einfach mal wieder gute Action im Kino genießen, ist halt was Schönes. Und deswegen kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen, aber unter dem Vorbehalt, dass er wirklich jetzt, sage ich mal, das Marvel-Thema gerade in diesem starken Jahr, wo wir jetzt schon drei große Serien sehen durften, die alle auch ein bisschen anders gemacht sind und alle natürlich auch ihre Fehler haben. Also wir müssen uns nicht darüber streiten, dass Captain America und Winter Soldier beziehungsweise Falcon and the Winter Soldier jetzt alles richtig gemacht hat. Oder auch Wanda hat ja ihre kleinen Fehler. Oder auch Loki hat gerade seine Fehler. Aber im Großen und Ganzen ist das ja alles schon sehr, sehr schön und innovativ und gut, wie man diesen Marvel-Kosmos jetzt mit diesen neuen Serien im MCU aufmacht. Und ja, der Film, der ist da eher noch so ein eine kleine Nebenerscheinung. Also er ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig wie die Serien, die wir dieses Jahr gesehen haben, weil die Serien wahrscheinlich viel mehr einleiten. Die After-Credit-Scene ist aber tatsächlich sehr wichtig, weil sie einen Verweis hat auf eine andere Serie, die wir schon gesehen haben dieses Jahr. Also guckt ruhig rein, beziehungsweise geht auf jeden Fall rein. Wenn ihr Marvel-Fan seid, dann seid ihr werdet ihr nicht enttäuscht sein. Wenn ihr Bock auf gute Unterhaltung habt, wenn ihr Bock auf stumpfe Action habt, wenn ihr Lust habt, einen guten, lustigen David Harbour zu sehen oder eine bezaubernde Scarlett Johansson oder auch eine Florence Pugh, dann wie ich es auch immer anders sage, dann werdet ihr nicht enttäuscht sein, ihr werdet eine gute Zeit haben und deswegen von meiner Seite aus Black Widow als kleiner, großer Kinotipp. Die Kinosaison ist wieder eingeleitet, das macht ein Marvel-Film und das finde ich sehr, sehr schön. Und das rechne ich dem Film eh hoch an, dass er, natürlich er musste kommen, aber dass man jetzt auch einfach sagt, so, okay, wir ziehen es jetzt durch, egal wie, aber die Leute müssen wieder ins Kino und das finde ich doch sehr schön, wenn da dieser Film so ein Zeichen setzt. Ein anderer Film, den ich sehr gerne im Kino gesehen hätte, der aber nicht auf die große Leinwand kommt, ist der neueste Pixar-Film, nämlich Luca, der vor einigen Tagen auf Disney Plus erschienen ist und der auch nicht auf Disney Plus VIP oder so, sondern den könnt ihr euch einfach so reinziehen, wenn ihr ein Abo habt, ganz normal, ist für alle zugänglich. Ist der neueste Film von Pixar und ist ja damit schon der zweite Pixar-Film, der exklusiv auf Disney Plus gekommen ist, nach Soul, was ich einfach nur Wahnsinn finde. Ich meine, Onward ist auch auf Disney Plus erschienen und Onward war natürlich ein Film, der auch im Kino laufen sollte, lief auch ungefähr genau eine Stunde und dann war auf einmal Alarmanlage und dann ging Corona los und dann war erstmal, stand die Welt erstmal still und Onward war tatsächlich einer der Filme, der da am meisten drunter gelitten hat, weil der einfach, der kam ins Kino und musste dort auch gleich wieder raus und hatte dann noch keine Chance, ein weiteres Mal im Kino zu laufen. Er erschien dann irgendwie so halb durchsichtig zum Kaufen, aber er kam dann auch sehr schnell auf Disney Plus. Und ja, Onward ist ja auch ein Film, den ich euch schon mal hier sehr empfohlen habe, den ich sehr, sehr schön fand. Aber bei Luca oder Soul wusste man dann schon so das Problem und hat gesagt, da machen wir jetzt gar keine Experimente. Soul kam ja zu Weihnachten auf Disney Plus. Und jetzt erscheint Luca und oder ist erschienen. Und das ist eine ganz kleine Story über Fischungeheuer, über Seeungeheuer, die aber auch an die Wasseroberfläche gehen können und dann dort ganz normale Menschen sind. Also die in normaler Luft Menschen sind und die, wenn sie nass sind, zu Seeungeheuern werden. Und das alles spielt an so einer italienischen Küste, an so einem ganz kleinen Dorf. Und Luca Pagoro ist ein kleiner, sehr aufgeweckter, ein sehr kleines, aufgewecktes Seeungeheuer, der unbedingt wissen will, was da oben eigentlich ist und ganz neugierig ist und immer wieder irgendwelche Sachen entdeckt auf dem Meeresgrund. die den Menschen gehören. Und man sagt immer, geh nicht da hoch, da sind die Ungeheuer. Und die Menschen sagen, geh nicht da runter, da sind die Ungeheuer. Und irgendwann entdeckt er ein anderes Seeungeheuer, Alberto. Und Alberto ist ein Seeungeheuer, der vermeintlich auf seinen Papa wartet, aber sein Papa ist einfach abgehauen, er ist auf sich allein gestellt. Und Alberto hat sich sozusagen hat sich selbstständig gemacht. Als Lebewesen und wandert zwischen dem Wasser und dem Land umher, ist auch ein Seeungeheuer, hat sich in so einem kleinen verlassenen Turm oben sein Zuhause eingerichtet und lebt da so als kleiner, frecher, lustiger Kauz, der aber sehr einsam ist und der sich mit Luca anfreundet und Luca aus dem Wasser holen will und ihm alles zeigen möchte und sowas und mit ihm zusammen sozusagen die echte Welt, dass die Landschaften erkunden möchte und die Städte erkunden möchte. Und natürlich dürfen sie dabei nicht gesehen werden und sie haben auch einen Traum, sie wollen unbedingt eine Vespa fahren und sie schmuggeln sich dann so langsam in dieses Dorf ein und lernen dann auch dort andere Menschen kennen. Julia, so ein sehr selbstbewusstes, cooles Mädchen, die mit ihrem Papa wohnt, der hat seinen Arm verloren, warum weiß man nicht. Später wird es dazu auch noch eine kleine Erklärung geben und Julia lebt dort mit ihrem Papa und ihrer sehr, sehr, sehr grimmigen Katze und die freundet sich dann mit denen an und alles bleibt so erstmal geheim, ne, und wie das halt immer so ist. Also es ist eine Geschichte über Freundschaft, es ist eine Geschichte über seine Identität verstecken, es ist eine Geschichte über Diversität, über Offenheit, also es ist eigentlich sogar in vielen Hinsichten, es haben ja viele gedacht im Vorfeld, dass der Film sogar das Thema Homosexualität behandeln würde. Ja, das hat man aber bei den, da die Kinder ja doch noch sehr jung sind, dort jetzt noch nicht gemacht. Aber es ist trotzdem eine ganz schöne Metapher darauf. Und am Ende des Tages ist Luca, ich glaube, als ich den geguckt habe, habe ich mir so gedacht, so, ach ja, der ist einfach schön. Aber ich muss sagen, dass der sehr gut nachgewirkt hat und dass ich den danach noch viel, 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 viel toller fand. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich so ein bisschen Angst, dass das so ein Pixar-Film wird wie Arlo und Spot, weil Arlo und Spot ist bei Weitem kein schlechter Pixar-Film, aber es ist, sage ich mal, in der Zeit, ich glaube, der kam ja auch so als Inside Out dann gerade kam und da ist der ja sehr, sehr untergegangen und war eher so einer der Pixar-Filme, wo man sagt so, ja, ach du, das war jetzt nicht der große Blockbuster, sondern der lief mal so zwischendurch und es war ganz nett. Hätte es damals schon Disney Plus gegeben, hätte er auch absolut dafür gelangt, dann hätte man den vielleicht sogar besser appreciated, aber dadurch, dass der halt im Kino lief und behandelt wurde wie ein ganz großer Pixar-Film, war der eher so sehr klein und auch ein bisschen ignorierbar. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass Luca in eine ähnliche Richtung geht, muss aber jetzt mit Nachhall sagen, Luca ist auf jeden Fall dann doch der deutlich schönere Film. Er erzählt die schönere Geschichte, er erzählt sie sehr, sehr sweet. Ich mag die Atmosphäre, ich mag das ganze Italienische, den italienischen Flair. Ich liebe, wie Pixar-Filme aussehen, schon immer, und wie sie auch immer besser werden. War ja auch bei Soul so. Also Look and Feel des Films, die Farbwelt, wie bunt und schön da alles ist, das ist einfach zauberhaft, das mag ich total gerne. Und generell ist Luca einfach tatsächlich, auch wenn er manchmal traurige Momente hat, ein sehr schöner Feelgood-Film, ist ein sommerlicher Film und ist wirklich eine absolute Empfehlung. Momentan ist ja ich meine, es sind ja immer die gleichen Lobeshymnen, die ich da singe, aber ich muss sagen, momentan ist es schon krass, wie Disney Plus da ein großes, großes, großes Maß an Qualität rausschießt und man die ganze Zeit mit noch mehr tollen Sachen überhäuft wird und dann hat man da eine tolle Serie und da eine tolle Serie und da ist noch was mit Marvel und da sind ja die ganzen auch so Kleinigkeiten online gekommen von Star Wars und so, die Clone Wars Cartoons sind rausgekommen, die Evox sind da, Droids ist da, Bad Batch läuft immer noch. Also es passiert sehr viel und passiert sehr, sehr viel Gutes in allen möglichen Sektionen auf Disney Plus. Und deswegen, dass man dann ab und zu einfach nochmal einen Pixar-Film for free oben drauf kommt. Oder Raya ist jetzt auch for free erschienen. Das ist schon echt ziemlich, ziemlich sweet. Also das muss man diesem Streaming-Anbieter doch wirklich hoch anrechnen. Und deswegen große Empfehlung immer noch Disney Plus. Für mich momentan der beste Streaming-Anbieter. Aber auch Luca wirklich noch ein weiterer Grund zu sagen, so, das muss man alles gesehen haben. Genau, deswegen große Empfehlung von mir, Luca auf Disney Plus, wirklich ein wunderschöner Film für die ganze Familie, funktioniert für alle, keinster Weise gewaltvoll oder böse. Es gab jemanden, der sich hat sich davon triggern lassen, weil sie meinten, sie würden dort Fatshaming betreiben, das ist eine Ente. Also das ist eine Ente, Leute. Da gibt's kein Fatshaming. Da gibt's halt Bösewicht, der einen seiner Gehilfen manchmal Dickerchen nennt, auf Italienisch. Aber das ist halt auch der Bösewicht. Also wenn der Bösewicht keine bösen Sachen mehr macht, Leute, dann weiß ich auch nicht. Deswegen Luca, uneingeschränkte Empfehlung, wunderbarer Film. Werdet ihr lieben, ich habe ihn geliebt und ich glaube, wenn man da so ein bisschen empfänglich ist und sagt, so, jetzt habe ich Lust auf so ein bisschen Flair von Italia, dann kommt ihr um dieses wunderbare Ding nicht rum. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon so mit meiner Empfehlung. Jetzt beides wieder natürlich Disney-Tipps. Manchmal Angst, dass ich hier der große Disney-Podcast werde. Aber natürlich, dadurch, dass ich mich am meisten mit Disney beschäftige, mit Disney Plus, passiert das dann manchmal schon so, ja. Aber bitte denkt nichts Falsches. Deswegen kommen wir jetzt auch weg vom Fernsehthema, vom Filmthema. Wir kommen jetzt mal wieder zum Gaming-Thema. Denn tatsächlich, ich glaube, wir haben ja schon ein paar Wochen nicht mehr über Games geredet. Lag auch daran, dass mich die letzte Zeit nicht so richtig viel interessiert hat. Ich glaube, über die E3 hatten wir hier gar nicht geredet. Das müssen wir aber nicht. Das haben wir ja bei Nukular gemacht. Haben wir eine ausführliche Folge über die E3 gemacht. Außerdem haben wir zusammen im Stream die E3 geguckt. Und da waren auch sehr viele ZuschauerInnen am Start, die mit von der Partie waren. Und wir haben uns das alles in Ruhe reingefahren. Und es war echt witzig und lustig und hatten eine gute Zeit. Und so langsam kann ich aber auch wieder gerne mal ein paar Games in meinem Leben haben. Und ich freue mich auch so, wenn er jetzt so langsam wieder so der, wenn dann so Juli, August ist, dann kommt ja auch so langsam nach der Gamescom meistens, okay, dieses Jahr haben wir noch keine richtige Gamescom, wir haben zumindest eine digitale Gamescom, nach der Gamescom in Anführungsstrichen, also so Ende August, Anfang September, da geht's dann so langsam wieder los mit Games. Da kommt dann wieder ein bisschen mehr und das ist ja dann schon so the road to Weihnachtsgeschäft. Weil, ja, das Weihnachtsgeschäft spielt sich ja, oder die Releases des Weihnachtsgeschäfts, die finden ja ganz viel im September und Oktober statt und noch ein bisschen im November. Im Dezember kommt ja gar nicht mehr so viel, aber so in diesen Monaten passiert sehr, 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 sehr viel auf dem Gaming-Markt und da freut man sich mal drauf. Ist auch mal die Frage so, was spielt man jetzt, weil es immer viel zu viel ist, was man alles zocken kann und sollte. Aber da werden dieses Jahr wieder einige wunderbare Perlen dabei sein, da werden wir natürlich hier auch drüber reden. Ich bin trotzdem ganz froh, dass jetzt gerade nicht so viel erscheint, weil ich gerade mega viel zu tun habe mit Laden und Co. Aber ich bin trotzdem auch froh, dass ich ein bisschen Zeit hatte, denn ein wunderbares Spiel ist erschienen, Ratchet & Clank Rift Apart, werde ich gleich drüber reden, vorher werde ich aber noch ein kleines Spiel einschieben, und zwar ist es Alex the Kid in Miracle World DX. Alex the Kid ist eine Marke, die gerade in der Master System Zeit, also das Pendant, das Konkurrenzprodukt zum NES von Sega, gerade in dieser Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, und ich fand das als Kind immer cool, muss ich sagen, ich fand Alex the Kid immer eine ganz spannende Marke oder ein spannendes Spiel. Dass es eine Marke war, habe ich gar nicht so richtig begriffen, weil ich dachte mir so, oh krass, wenn man sein Master System anmacht, dann ist das schon drauf, wenn man kein Spiel reintut, dann kann man das einfach direkt zocken, wie cool ist das denn und sowas. Fand ich immer total beeindruckend. Unterm Strich lässt sich aber sagen, als ich dann vor ein paar Jahren Alex the Kid nochmal reingemacht habe und nochmal gucken wollte, wie mir das heute so gefällt, habe ich unter Erschrecken feststellen müssen, wie schrecklich Alex the Kid ist. Alex the Kid ist wirklich, also da merkt man immer wieder die Qualität von Nintendo-Spielen oder gerade von den Super Mario-Spielen, die ja so ein bisschen als die Konkurrenz zu Alex the Kid galten, oder Alex the Kid galt als Konkurrent neben Sonic zu den Mario-Spielen, und Sonic hatte natürlich seinen Charme, aber Alex the Kid kann man heute nicht mehr so viel Charme nachsagen. Das ist leider so. Es ist leider kein besonders schönes, gut gealtertes Spiel. Es ist wahnsinnig holprig in der Steuerung, beziehungsweise man stirbt viel zu schnell. Wenn man nur in die Nähe von Gegnern kommt, verschwindet man. Und ja, es ist irgendwie, es ist ein scheiß Soundtrack, es hat eine scheiß Grafik, es hat scheiß Mechanismen, es ist irgendwie einfach ein Kackspiel. Also für Alex the Kid braucht man eine sehr, sehr krasse Retro-Brille und viel Liebe aus der Kindheit, um das irgendwie zu überstehen. Aber jemand, der heute sich Alex the Kid nochmal anschaut, der denkt sich so, pff, fuck you, Alter, das ist ja einfach nur drecksschwer und überhaupt nicht machbar. Und ich war trotzdem überrascht und auch neugierig, als ich gesehen habe, dass Alex the Kid jetzt als Miracle World DX für Switch, PlayStation und auch Xbox erscheint, weil ich mir gedacht habe, boah, krass, okay, das interessiert mich schon, wie man es heute so macht, weil die Grafik und die Bilder sahen auch sehr, sehr schön aus. Und als ich mir dann ein Testmuster besorgt habe und das ein paar Stunden, oder nicht mal ein paar Stunden, sagen wir mal ganz ehrlich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mir angeschaut habe, habe ich dann auch irgendwann wieder ausgemacht, weil das große Problem ist, ja, Alex the Kid DX sieht wunderschön aus und es hat eine sehr, sehr schöne Retro-Optik, es hat, haben sie sehr schön gemacht, wie sie das, sieht jetzt aus wie so ein sehr gutes Super Nintendo-Spiel oder ein richtig gutes Pixelspiel, haben sie toll gemacht, der Look ist nice, aber ein Mechanismus macht schon ganz klar, um was es sich handelt. Es handelt sich einfach nur um 1:1 ein Remaster quasi oder Remake, wie auch immer man es nennt. Das im Endeffekt mit einer neuen Grafik überschattet wurde, weil alles noch umswitchbar ist, einfach mit einem Knopfdruck auf die alte Optik. Und das heißt, dann hat man auch natürlich im Spiel nichts verändert. So, es ist einfach das gleiche schwierige Jump'n'Run, nur mit einer schöneren Optik. Und schwierig ist natürlich nicht gleich schlecht, sonst würden Spiele wie Dark Souls und Co. nicht durch die Decke gehen. Aber es gibt ja dieses schwierig, cool schwierig, machbar schwierig, motivierend schwierig und dieses schwierig, wo man sagt, ja, das ist einfach nur frustrierend. Und Alex the Kid fällt halt in diese einfach nur frustrierend Kackrichtung. Und deswegen habe ich mit Alex the Kid auch bei diesem wunderschönen Remake überhaupt keinen Spaß gehabt, weil es einfach am Ende des Tages trotzdem einfach nur das alte Kackspiel mit einem neuen Anstrich ist. Man kann zwar zum Beispiel, um auch mal vielleicht weiterzukommen als ein Meter, inzwischen auch seine Leben runterfahren. Also man kann sagen so, okay, pass auf, ich habe jetzt endlos Leben. Wir brauchen jetzt hier nicht schon wieder irgendwie nur drei Leben, sondern wir können auch mit endlos Leben spielen. Und dann können wir uns nochmal ins Getümmel stürzen, aber im Endeffekt bleibt es die gleiche Suppe. Es ist kein schönes Spiel, das ist nicht motivierend gemacht. Das hat kein tolles Level-Design. Das ist sehr eintönig und das einzige Positive an diesem Remake ist die Remake-Optik. Aber das Spielerische, das bleibt natürlich genauso kacke wie davor. Und deswegen sehr, 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 sehr schade. Aber von meiner Seite aus nur zu empfehlen, wenn man große Alex the Kid-Liebe hat und generell die Retro-Bulle aufhat. Aber wenn man sagt, ich möchte mal wieder ein schönes Jump'n'Run spielen, dann gab es in den letzten Jahren wesentlich schönere Geschichten, wenn ich da jetzt denke an Shantae oder auch an die Wonderboy-Geschichten. Da ist doch sehr, sehr viel Besseres passiert, mit dem man besser seine Zeit totschlagen kann als mit Alex the Kid DX. Und deswegen von meiner Seite aus leider Finger weg. Es sei denn, ihr wollt wirklich nochmal, ihr seid Fans gewesen als Kids und sagt, ihr wollt jetzt nochmal einen Blick drauf werfen. Dann tut euch keinen Zwang an. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Titel für heute. Das ist Ratchet & Clank Rift Apart für die PlayStation 5. Das vor einigen Tagen, vor einigen Wochen seinen Release hatte im Juni, passend zur E3 und galt lange Zeit als das vielleicht meist erwartete Spiel für die PS5 für dieses Jahr, weil uns irgendwann, als dann die ersten Videos aufgetaucht sind, man die Optik echt verzaubert hat. Also die Optik von Rift Apart ist wirklich atemberaubend schön und auch ein bisschen so dieser, der so ein bisschen so dieser Flex von PlayStation, wo sie sagen, so, ja, guck mal, wie gut das bei uns aussehen kann. So, wir können das sehr, sehr gut. Wir können sehr gut die Technik unserer Konsole ausnutzen. Lasst euch das zeigen. Ratchet & Clank ist so ein bisschen die sehr, 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 sehr gute und tolle spielbare Tech-Demo für die PlayStation 5. Das klingt jetzt abwertender, als ich es meine, weil es ein tolles, eigenständiges Spiel ist und weil jeder Ratchet & Clank-Fan dieses Spiel von Anfang bis Ende nur besabbern wird, bis er es durch hat. Aber tatsächlich ist es so, dass man hier schon sehr, sehr, sehr krass zeigen möchte, was man kann, und das tut man auch, indem man halt einfach dem Spiel eine extreme Optik verleiht. Und ja, ich war von der ersten Sekunde an, als ich es gesehen habe, hooked. Ich habe gesagt, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Man war so ein bisschen gespannt, wie das mit diesem Grapple Hook, mit diesem durch die Zeiten, mit diese Portale reisen funktionieren wird. Ich glaube, da kann man gleich mal die Ernüchterung aussprechen, dass das gar nicht so wichtig ist, wie man das vielleicht gedacht hat. Das sieht im Trailer alles ein bisschen schöner aus. Das kann natürlich auch mit der Technik umgehen, aber eigentlich ist es nur eine Möglichkeit, sich auf Levelkarten schneller von Punkt A nach B zu zoomen, und es gibt geskriptete Kämpfe, wo dann auch die Portale auftauchen, wo man sehr schnell von der einen schönen Welt in die nächste geht, und da sieht man natürlich auch, wie die PlayStation 5 nicht laden braucht und wie alles schon vorbereitet ist und wie alles geil ist so, aber ja, das ist natürlich in dem Ding so ein bisschen so, muss man mal, also das hat jetzt nicht so diesen Impact gehabt, wie man das vielleicht gedacht habe, dass das hätte für den Endkonsumenten, aber das ist okay. Das ist aber eigentlich schon fast das Negativste, was ich über Ratchet & Clank sagen kann, dass man vielleicht von dieser Portalgeschichte mehr erwartet hat, in Anführungsstrichen. Ich habe da aber auch überhaupt keine, ne, das, ich glaube, dass da rede ich mehr für andere als für mich, weil ich persönlich damit überhaupt kein Problem hatte, und für mich war es auch so, hey, das Spiel ist einfach nur geil, und ja, okay, das Feature ist jetzt nicht so groß rausgekommen, wie wir uns das gedacht haben, aber oh mein Gott, wie viel Tolles anderes passiert denn sonst in diesem Spiel? Na, die Story ist sehr simpel, Ratchet & Clank sind eigentlich schon im Feierabend, werden dann eigentlich nochmal gehuldigt auf einer großen Celebration am Anfang, wo sie nochmal so ihre Abenteuer nachspielen in so einem Animatronic-Setting vor großem, großem Publikum. Sieht echt cool aus, sieht man direkt, was die Optik alles kann, was die Grafik leisten kann, wie geil es inszeniert wird. Und natürlich taucht dann Dr. Nefarious auf und sagt so, weil er weiß, dass Clank Ratchet eine Dimensionstor-Waffe schenken möchte. Und die klaut er natürlich, um sozusagen die Zukunft, beziehungsweise durch die Vergangenheit zu reisen und seine Zukunft zu beeinflussen, zu seinen Gunsten. Und damit wird Dr. Nefarious als der gefallene Gegner doch wieder ein genialer Bösewicht, der sich selber zum Oberimperator benennt. Und das muss jetzt besiegt werden. Dabei kriegen sie Verstärkung von einem überraschend einem anderen Lombax, von einem weiblichen Lombax namens, wie heißt die nochmal? Ich hab's vergessen. Ich bin so schlecht mit Namen. Auf jeden Fall taucht noch ein weiblicher Lombax auf. Und ja, damit bestartet dann ein sehr, sehr schönes Abenteuer, bei dem die Figuren wild durcheinander gemischt werden und jeder reist durch andere Planeten und muss andere Aufgaben erfüllen, um im Endeffekt Dr. Nefarious zu stürzen. Und ich glaube, die Story von Ratchet und Clank ist am Ende des Tages nur zweitrangig. Das ist bei solchen Spielen aber für mich immer, weil Ratchet und Clank war schon immer einfach der sehr, 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 sehr gute Action-Plattformer. Es gab ja damals noch Jack und Dexter auf der PlayStation 2, als auch Ratchet und Clank dort angefangen hat. Und ich weiß, dass ich zwar Jack und Dexter immer ein bisschen lieber gespielt habe als Ratchet und Clank, aber Ratchet und Clank hat sich ja A länger gehalten und B hat Ratchet und Clank auch immer richtig Bock gemacht. Das Ratchet und Clank Remake auf der PlayStation 4 von 2016 war auch ein sehr, sehr starkes Spiel, muss man sagen. Aber jetzt 2021 mit Ratchet & Clank Rift Apart auf der PlayStation 5 hat man sich dann doch nochmal ein ganz anderes Denkmal gesetzt und wahrscheinlich meiner Meinung nach auch den besten Teil der ganzen Reihe gemacht. Und das sind ja dann jetzt schon einige Ratchet & Clank-Spiele. Wie viele sind es denn insgesamt? 10 oder so? Sind schon wirklich viele. Weil nicht nur, dass die Optik beeindruckend ist, sondern das Spiel macht auch richtig Bock. Es hat erzählt sehr sweet seine Story, es ist wahnsinnig gut inszeniert, es hat schöne, abwechslungsreiche Passagen. Es ist ein großer, großer Trip durch einen riesigen Vergnügungspark, wenn man so will. Es ist natürlich, es ist auch nicht zu lang, es ist schon sehr groß und es hat sehr viel zu bieten und es gibt auch viel zu erledigen, aber am Ende des Tages ist es halt einfach nicht so riesen, 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 unüberschaubar groß, was ich tatsächlich heutzutage in der Zeit, wo jedes Spiel irgendwie unnötig lang sein will mit 70, 80 Stunden, indem man halt alles noch durch blöde Sidequests streckt und streckt und streckt und streckt und streckt. Da muss ich sagen, gefällt mir, dass das Ratchet & Clank sehr auf den Punkt genau ist, was seine Zeit angeht. Das mag ich da schon sehr, sehr gern. Über die Optik muss man überhaupt nichts mehr sagen. Die läuft auch flüssig. Es gab ganz kleine Momente, wo mal irgendwas gehakt hat. Ansonsten ist es das mit wahrscheinlich Beste, was man sich auf der Konsole momentan angucken kann. PC-Spieler werden da vielleicht nur müde lächeln und werden sagen, pff, ja, PC, gibt's aber schon ein bisschen geileres Zeug. Ich habe auf der Konsole aber tatsächlich nichts Besseres gesehen bis dato und muss sagen, es ist wirklich, wirklich ein fantastisches Spiel, das fantastisch aussieht. Und natürlich auch schon fast einen überfordert mit all dem, was da passiert. Also das erste Mal, als man von dieser Plattform runtergeht und die Jungs da im Kampf begleitet, nachdem sie da ihren Startschuss hatten, muss ich sagen, boah, da war ich wirklich überfordert. Also ich war wirklich so, ich wusste nicht, wo soll ich hingucken, was passiert hier so. Man muss natürlich über die Schrauben einsammeln, weil man davon sich natürlich dann später Upgrades und Waffen kaufen kann. Also man muss sehr, sehr viel einsammeln, man muss sehr, sehr viel nach sich gucken und nach seinem Inventar. Und man hat die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist ja alles viel und das ist ja alles doll und ach, Hilfe und da passiert so viel, da explodiert was und da explodiert was und da explodiert was und da kommt ein Gegner und sowas und also die Augen wissen schon nicht so richtig, wo sie hinschauen sollen, weil der Bildschirm so voll ist und weil er so, aber auch alles irgendwie trotzdem so, es hat alles so eine Ordnung, aber es ist trotzdem sehr, sehr viel und das macht es natürlich gut und nicht unübersichtlich, aber es ist trotzdem so, dass jetzt wir an einem Punkt sind, wo das menschliche Gehirn schon fast von sowas überfordert werden kann. Zumindest in meinem Fall. Ich war so wirklich bei, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um in Ratchet & Clank reinzukommen, was diesen Punkt angeht, weil ich wirklich war so, das ist wirklich viel. Aber das macht nichts. Das ist ja auch, das ist einfach jetzt die Next Generation und ich will ja auch mal was sehen von der Next Gen. Ich will ja mal sehen, wie so ein Spiel auf einer PlayStation 5 mich beeindruckt und wirklich aus den Latschen pustet. Und das war mal wieder so ein richtiger Moment, wo ich mir dachte, so, boah, krass so. Auch wenn man dann später in der Stadt ist und das Ganze ist ja so Cyberpunk-esque und dann läuft man da rum und schaut sich um und die ganzen, was da im Hintergrund alles passiert. Manchmal lohnt es sich bei Ratchet & Clank einfach, oder was heißt manchmal, es lohnt sich sehr, sehr oft einfach stehen zu bleiben und zu gucken, was passiert da eigentlich alles und sich einfach nur mal von dieser wirklich schönen Atmosphäre und von dieser unfassbar schönen Optik, die sehr, sehr liebevoll gemacht ist, einfach mal mitreißen zu lassen, weil dafür hat man es ja auch gemacht. Ne? Man geht da hin und schaut sich das an und denkt sich so, boah, krass, das ist einfach mal wirklich mal was anderes. Ja, und wenn man dann manchmal so lieblose, hingerotzte Spiele sieht, wo man sagt, ja, das ist aber auch ganz toll und so, das hier ist einfach so, das ist jetzt der nächste Schritt und diesen nächsten Schritt sollten wir auch als Endkonsumentin ausnutzen und austesten und genießen. Ja, und einfach genießen, um einfach zu sagen, so, guck mal, so fühlt sich das jetzt an und so hat sich es vor 4 Jahren noch angefühlt. Also in der ganzen Präsentation macht Ratchet & Clank nichts falsch. Im Gameplay ist Ratchet & Clank relativ klassisch. Es wird wahnsinnig viel geballert. Ihr habt natürlich den Hammer, ihr müsst sehr viele Schrauben einsammeln. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Ihr könnt euch dann neue Waffen kaufen, die sind auch allesamt sehr verrückt. Es sind sehr, sehr viele verrückte Waffen dabei. Es gibt den Todeshandschuh, der wirft kleine Roboter, die eure Gegner attackieren. Es gibt natürlich große Blaster, es gibt schrotflintenartige Gewehre. Es gibt den Verpixler, der Gegner verpixeln lässt. Es gibt riesige Bombardements, es gibt ein Scharfschützengewehr. Also Waffen, die wir schon kennen, aber natürlich immer mit irgendeinem kleinen Kniff, der es dann wieder Ratchet und Clank-artig besonderer macht, das eine gewisse Art von Humor mit reinbringt. Also das Benutzen der Waffen ist durchaus innovativ und auch mit ein bisschen Humor, ein bisschen Lachen versehen. Also auch da habt ihr allerhand schöne Sachen, die ihr euch anschauen könnt, die das Spiel irgendwie auflockern und es nicht nur zu einem stumpfen Shooter machen. Das ist ja auch inzwischen bei großen Shootern wie Doom oder sowas so, dass man da auch manchmal einen Kniff reinbaut. Und bei Ratchet & Clank macht man das natürlich auch dann für sozusagen für das breite Familienpublikum ähnlich hübsch und schön. Dementsprechend mega gut, aber es ist auch kein neues Ratchet & Clank Gameplay. Also Ratchet & Clank Fans werden sich sehr schnell zu Hause fühlen, werden sagen so, ja okay, das funktioniert so, das funktioniert so, das funktioniert so, alles klar, let's go. Am Ende des Tages kann man generell über Ratchet & Clank sagen, dass ich glaube ich vom Gameplay oder sowas, vom allem drum und dran, braucht man keine Wunder erwarten. Und es ist sogar relativ klassisch. Und auch das Level-Design ist gar nicht so unfassbar, wow, krass, okay, was passiert hier? Sondern es ist meistens einfach nur so, ja, ist doch nice. Ja, es ist doch hübsch. Ja, es ist doch gut. Aber es hat halt alles diese unfassbare Aufwertung durch die Optik. Die Optik macht natürlich alles einfach so krass besonders. Und selbst ein vielleicht mittelmäßiges Level-Design fällt einem gar nicht auf, weil alles drumherum so groß ist. Man denkt sich, wow, okay, krass. Man reist zwischen verschiedenen Planeten rum, man muss dort verschiedene Aufgaben erfüllen, die Story vorantreiben. Es gibt aber noch optionale, es gibt auch noch so einen Contest, wo man dann verschiedene Gegner in bestimmten Zeiten ausmerzen muss und so weiter und so fort. Da gibt es dann auch noch einiges zu holen, also es gibt vieles zu sammeln. Natürlich gibt es Gold Bowls, natürlich gibt es Rüstung-Upgrades, es gibt, wie gesagt, ihr könnt eure Waffen, die haben alle nochmal, jede Waffe hat nochmal einen eigenen Tree, in dem ihr nochmal weiter reinstecken könnt und reinstecken könnt. Ihr findet so Kristalle, mit denen könnt ihr eure Waffen aufwerten und so weiter und so fort. Also alles, was man schon mal irgendwann wo gesehen hat. Deswegen kann man auch über Ratchet & Clank nicht jetzt sagen, dass es das super innovativste Spiel ist, aber man kann durchaus sagen, dass es sehr, sehr gut ist trotzdem, dass es all seine Elemente richtig einsetzt, dass es das alles sauber zusammenbringt, dass es toll aussieht, dass es toll klingt und dass es natürlich einfach durch diese wahnsinnig bombastische Präsentation einfach auf ein anderes Level gehievt wird. Also wenn wir am Ende von Ratchet & Clank reden, reden wir nicht über das krasseste Gameplay, sondern wir reden einfach über die krasseste Präsentation. Und das macht das Spiel zur Tech-Demo, wie anfangs gesagt, weil PlayStation damit einfach ganz klar symbolisiert, guck mal, was wir können und das ist erst der Anfang, wir sind ja erst ein halbes Jahr draußen so. Und ja, okay, nicht viele von euch haben bis dato eine PlayStation, aber irgendwann werden wir alle eine PlayStation haben oder viele von uns werden eine PlayStation 5 haben und dann werden noch mehr Leute in den Genuss kommen. Und dann seid wir mal gespannt, was dann noch alles so passiert. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wo das noch alles hingeht. Ratchet & Clank Rift Apart war jetzt wieder mal ein großartiges PlayStation-Spiel. Es gab ja schon einige, ob Miles Morales, ob Returnal, ob Demon's Souls. Also die PlayStation 5 macht bis dato, was die Spieleauswahl angeht, sehr, sehr viel richtig. Ich habe eine unfassbar gute Zeit mit dieser Konsole. Ich bin wirklich schwer in Love mit meiner PlayStation 5. Und bin froh, diese Konsole momentan zu haben und mit ihr echt nach einem halben Jahr schon so viele schöne Spielerlebnisse zu haben. Das ist in den letzten Jahren oder in den letzten Generationen von Spielen seltener der Fall gewesen, ja, dass man direkt solche viele Kracherspiele um die Ohren gehauen bekommt. Deswegen Chapeau und Shoutouts an die PlayStation 5. Es ist wirklich bis dato ein sehr guter Konsolenstart. Und ich hoffe, dass jetzt auch bald die Verfügbarkeit mitspielt, sodass ihr alle in den Genuss einer PlayStation 5 bekommt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Rift Apart, Ratchet & Clank gehört auf jeden Fall auf die Pflichtliste. Ja, genauso wie Demon's Souls, Sackboy, Miles Morales und was habe ich vorhin noch gesagt? Astrobot muss natürlich auch noch drauf, ja, ist ja auch schon vorinstalliert. Aber Ratchet & Clank wahrscheinlich allen voran, weil es wahrscheinlich auch so, Demon's Souls manchen Leuten vielleicht zu schwer, Sackboy ist manchen Leuten vielleicht ein bisschen zu langsam, aber Ratchet & Clank bringt von allem genau das Richtige mit und ist das perfekte Spiel für die ganze Familie. Also deswegen auf jeden Fall auschecken und selbst wenn es euch nicht interessiert, guckt es euch mal an, denn es ist wirklich beeindruckend, wie schön das Spiel ist. Gut, das soll es auch schon gewesen sein heute mit der Man Cave. Es ist warm hier in diesem Raum, mit dem ich sitze, und ich habe natürlich jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit ins Ohr gebrabbelt. Wir sind schon fast schon, die Stunde ist schon fast wieder rum, und es reicht ja auch. Muss ja nicht immer alles 3 Stunden gehen, sondern hier kurz und knackig, hier sind ein paar gute Spiele, hier sind ein paar gute Filme, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und das soll es heute auch gewesen sein. Ja, ich hoffe, ich kann euch in 2 Wochen schon mehr Updates geben zum Laden, zur Eröffnung und so weiter und so fort. Aber Mitte August ist angepeilt. 14. August könnte es werden. Tragt sich schon mal so ganz leicht in den Kalender ein. Ich freue mich auf jeden Fall, euch dort zu sehen. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal von euch. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald live wieder auf Twitch. Momentan ist es aufgrund der Aktivitäten sonst so ein bisschen schwieriger, aber keine Sorge, ich komme wieder, keine Frage. Und so weiter und so fort. Mein Name ist Hase, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, das war's. Ich bin raus. Wir hören uns 2 Wochen wieder. Damit Space Jam 2 und bestimmt noch anderen tollen Themen. Ich freue mich drauf. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Drückerchen. Und bis ganz bald. Schreibt eine iTunes-Rezension, das ist immer toll. Und schreibt eine nette iTunes-Rezension vor allem, ja? Weil wenn bei Kritik, holt euch der Teufel. Tschüss!